Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Oberösterreich ungefiltert, der Podcast, der Oberösterreichs Persönlichkeiten vor den Vorhang holt. Mein Name ist Gerald Polzer. Mein heutiger Gast ist Henk Martin Stolk, ein Künstler, wie soll man sagen, er ist eigentlich Beute Oberösterreicher, nämlich gebürtiger Holländer. Darüber werden wir natürlich später auch sprechen. Wir kennen uns, wir sind per Du und ich freue mich sehr, heute mit dir zu plaudern, lieber Henk.
Ja, danke für die Einladung. Ich finde es sehr spannend. Das ist das erste Mal, dass ich nur rede, ohne gesehen zu werden. Aber dafür gibt es ja meine Bilder, da kann man mich kennenlernen.
Lieber Henk, meine erste Frage gilt deiner Herkunft sozusagen, deinem Weg nach Österreich. Wie kommt es, dass man aus Scheveningen, ein Holländer, sich in Österreich niederlässt und hier arbeitet und wirkt?
Ja, mein Vater war für holländische Firma tätig, und zwar Strickwolle. Und er hat sich da aufgearbeitet, so von Vertreter, Hauptvertreter bis ins Ausland. Dann ist er geschickt worden, da waren wir mal Probewohnern in Fontainebleau, da in der Nähe von Paris, und das hat der Familie aber nicht gefallen. Und letzten Endes ist Linz geworden. Er war schon 2,5 Jahre in Linz im Hotel. Und 64 war das super mit der Schule für meine Geschwister. Und ich war damals 12 Jahre und auch mit der Volksschule, die dauernd in Holland, aber 6 Jahre fertig. Und dann hat's geheißen, wir ziehen nach Österreich. Und ich soll Deutsch lernen, und ich wollte aber nicht Deutsch lernen, und ich wollte dann nicht nach Österreich, aber das war halt irgendwie, ja, haben sie mich dann doch übersiedelt, und das ging dann so weiter in meinem Leben, so alle 5 Jahre, weil 5 Jahre war ich mal in Pichling, in Linz wohnhaft, habe die Hauptschule gemacht, und die HTL angefangen, Kunstgewerbe ein Jahr, und dann hat es geheißen, ja, wir ziehen jetzt nach Freiburg im Breisgau, und da wollte ich aber wieder nicht, und so haben sie mich wieder mitgenommen. Ja, auf jeden Fall bin ich dann von Freiburg nach Holland noch einmal übersiedelt worden, war bei dem Militär, bei der Musterung. Und habe zu meinem Vater gesagt, ich gehe zurück nach Linz und mache meine Ausbildung weiter. Und er hat gesagt, ja, zuerst lernst du was Gescheites, dann kannst du eh malen. Und dann habe ich gesagt, nein, das so funktioniert das aber nicht. Ich gehe auf jeden Fall im Guten oder im Schlechten, es ist mir wurscht, aber ich gehe zurück nach Linz und mache da weiter mit der Grafik, aber ich habe dann eine halbe Flasche Schnaps gebracht, dass er endlich mich gehen hat lassen, quasi, mit der Zusage, dass er mir ein bisschen Geld gibt sogar dann. Und bin dann 71 dann alleine wieder nach Linz zurück, habe dann die Kunstgewerbe weitergemacht und bin aber unter dem Jahr dann zum Herbert Dimmel in die Kunstschule, die damalige, und habe gesagt, ob ich nicht Malerei machen kann bei ihm. Und er hat gesagt, ja, wenn ich kein Atelier beanspruche, dann nimmt er mich auf, weil es gibt einfach keinen Platz in der Schule. Und das war eh okay, weil ich in der Wohnung war eh ein kleines Atelier. Und dann bin ich rüber und habe Malerei und freie Grafik studiert. Und bis zum Diplom 76, ja, so war ungefähr der Werdegang.
Und welche Form hat dich besonders fasziniert? Also in welche Richtung bist du da von vornherein gegangen, in deiner Kunst, in deiner Malerei?
Naja, ich war ein großer Fan von James Ensor. Und natürlich die Größen, an die man eh nicht vorbeikam. Ich war viel unterwegs in Frankreich, in Italien, habe mir die Museen angeschaut. Ich bin ein großer Fan von Max Beckmann und so. Natürlich Picasso, da kann auch keiner vorbei, das ist eh klar. Ja. Durch die Bank. Das hat sich ja natürlich verändert im Laufe der Jahre.
Ja, du hast aber faktisch begonnen, dann deinen eigenen Stil, einen sehr figurativen Stil zu prägen.
Ja, das liegt daran, dass mein Hauptthema war immer schon der Mensch. Ich habe in der Hauptschule in Linz habe ich schon meine ganze Schulhefte hinten bekritzelt mit Gesichtern und so weiter. Leider ist da keins erhalten geblieben, aber es war alles vollzeichnend, und ich habe in der dritten einen sehr guten Zeichenlehrer gehabt, den Josef Kürmeier, und der hat mich sehr gefördert. Da habe ich dann schon gemalt im Keller. Da haben wir so einen Partyraum gehabt im Haus, und da habe ich dann schon experimentelle Kunst mit Schütten und Anzünden und weiß ich was alles probiert halt. Und von dem gibt's Zeichnungen von meinen Mitschülern. Die hat meine Schwägerin, die hat die irgendwie ergattert und war ganz überrascht, wie ich dann bei ihr mal war, wie ich die Zeichnungen gesehen habe. Da habe ich Mitschüler porträtiert und das waren so die ersten Arbeiten, die erhalten sind eigentlich.
Mhm, ja.
1968 ist ja. Das entstanden.
Und daher kommt eine Faszination faktisch für menschliche Gesichter und menschliche Körper, also für das Figurative in deinen Jahren, in deinen ersten Jahren und Jahrzehnten.
Ja, genau. Ich habe schon viele Landschaften auch gemacht in der Zeit, Naturstudien. Da habe ich schon Zeichnung, Akt und so und Kopf natürlich auch. Aber ich war immer unterwegs mit der Staffelei im Auto. Ich habe nie Urlaub gemacht, sondern habe immer Reisen gemacht und habe gemalt. Und ich kann mich noch erinnern, wie wir da in der Bretagne waren und war so fasziniert von diesen Häfen, mit diesen Gezeiten, die dann trocken fallen und so. Und da hat meine Frau gesagt, jetzt musst du schon wieder malen. Und ich habe gesagt, ja, das ist für mich mein Leben und mein Tun, mein Sein. Und das ist für mich Urlaub, wenn ich mal.
Ja, das ist ein Lebenselixier sozusagen.
Ja, genau.
Ja, und das Wichtigste erscheint mir, du sagst ja selbst immer, du bist ein Künstler und Maler aus dem Bauch heraus. Faktisch, es muss jedes Bild eine Seele haben.
Ja, muss eine Seele haben, das ist relativ, aber eine Kunst ohne Seele ist ja langweilig.
Mhm.
Ich bemühe mich, aber das ist ja kein bewusster Prozess, sondern das passiert im Laufe der Arbeit oder eben nicht und dann ist das Bild langweilig, ja, weil es nicht beseelt ist.
Ja.
Das ist mein Geheimnis. Jetzt sage ich, Kunst, was muss eine Seele haben, in welche Richtung auch immer. Ja, das kann ja abstoßen sein, das ist eigentlich ganz wurscht. Das hat mit der Qualität nichts zu tun, sondern es muss diese Kraft einfach da drin sein. Ja.
Also
dass man neugierig macht, dass man sich damit auseinandersetzt. Ja. Das ist ja keine Dekoration. Das ist ja sonst, war das ja wurscht, was man hinhängt. Aber das ist eben nicht wurscht, was man sich hinhängt.
Also entscheidend ist faktisch der Inhalt, nicht die Form.
Nein, das kann man so nicht trennen, glaube ich. Die Form und Inhalt, das gehört ja zusammen.
Und meine nächste Frage wäre gewesen, ich war ja in deinem Atelier, du hast ja, das ist enorm. Also man merkt, du hast ein gigantisches Oeuvre, das sind ja mehrere hundert Quadratmeter und die sind wirklich also gefüllt von bis zum Rand mit deinen Werken, die ausgesprochen verschieden sind. Wie würdest du das von deiner Werkserie einteilen, also von deinem Tun im Laufe der Jahre und Jahrzehnte, wie hat sich das entwickelt? Vom Stilistischen her. Von deiner Idee der Arbeit?
Das sehe ich jetzt nicht unbedingt als meine Aufgabe, das kann ruhig wer anderer machen. Ich lebe halt einfach aus dem Bauch und ich brauche Gegenüber, also die Leinwand oder Papier, das muss irgendwie mit mir kommunizieren, sonst kann ich nichts arbeiten. Das muss irgendwie in einen Fluss kommen, es muss ein gemeinsames Erarbeiten sein, von der Leinwand her, von der Farbe her. Und natürlich auch das Emotionale spielt natürlich eine große Rolle, weil ich komme ja oft drauf, wenn ich ein Bild mal, dass das aus einer bestimmten Situation sozusagen heraus entstanden ist, obwohl das ja keine bewusste Entscheidung ist, sondern ich fange einfach an mit spontan, mit einem Strich, mit einem Punkt oder was auch immer, mit einem Farbklecks, wenn es eine Leinwand ist. Ich male meine Bilder hauptsächlich auf dem Fußboden. Die letzten Jahre, die Jahrzehnte schon fast, kann man sagen, weil ich da den ganzen Körper im Einsatz habe und diese Dynamik habe und nicht herumfummle, so klar zeig um und um, sondern großzügig arbeiten kann. Und aus dem kann sich dann was Feineres heraus entwickeln, durch Zeichnung, die ich drüber lege oder wie das auch immer dann passiert, spontan. Ja. Es ist die spontane Aktion ist bei mir ganz ein wesentlicher Teil der Arbeit.
Ja.
Und dann sitze ich aber oft auch stundenlang auf dem Sessel und schaue von 20 Meter oder also die Arbeit an, bis ich aufhupf, hinrenne und irgendwie was wieder mache, ja, dass irgendwie weitergeht. Und wenn es aber nicht passiert, dann gehe ich halt ins Kaffeehaus, ja, auf meinen Kaffee.
Also du hast ganz verschiedene Zugänge. Es ist nicht, dass du an Arbeitstag hast, den man einteilen kann und man sagt, du beginnst, malst, bist fertig, sondern es geht darum, dass das sehr spontan passiert.
Ja, spontan, das ist für mich ganz ein wichtiger Faktor, weil ich, wenn mich wer fragt, was ich am Abend tue oder morgen, da weiß ich oft nicht, was ich sagen soll, weil ich versuche oder lebe auch so in meiner Spontanität. Ja. Ich versuche, auf meinen Bauch zu hören, weil das ist für mich wichtiger wie das Gehirn, weil das Gehirn sagt, was ich tun soll, aber der Bauch, der sagt mir, was ich tun soll, damit Kreativität entsteht. Das ist eine ganz andere Energie. Mhm. Und dass man sich auf das verlassen kann, dass ich denke, ich rufe jetzt da den an oder besuch jemand, ja. Und das Extremste, was mir da spontan einfällt, ist, dass ich eine Freundin besuche und die wollte sich gerade aufhängen. Also wie arg ist denn das? Das habe ich aber nicht mitgekriegt, sondern das hat mir irgendwer später dann gesagt, denken wir, was ist denn das, ja. Und das sind oft so Eingebungen und ich muss auf das horchen. Ich habe das Gefühl, ich muss mich anrufen, dann tue ich das auch meistens, weil das wichtig ist. Und das ist in der Malerei, ist das ja auch immer irgendwie so, ich gehe wohin, spontan, und ich habe keine Zeit, ich habe nur mehr, 20 Minuten, eine halbe Stunde, weil da habe ich einen Termin. Und dann komme ich bei der Leinwand vorbei und setze ein paar Punkte, ein paar Striche, die aber so wesentlich sind, dass ich dann nachher, wenn ich komme, dort weiter anknüpfen kann und das Bild entwickeln kann, obwohl ich 14 Tage immer vorbeigegangen bin, ohne dass mich angesprochen hat. Und das sind für mich, das ist die Essenz des Lebens, ja, für mich als Künstler.
Also praktisch auch die Magie des Augenblicks.
Ja, genau. Und das sollen die Bilder dann natürlich auch spürbar sein irgendwie. Ja, das wünsche ich mir, ob das dann passiert oder nicht, weiß ich nicht. Aber so entlasse ich sozusagen mein Werk, ja, mit diesem Wunsch, dass das andere auch so spüren können und einen Zugang finden und ein Interesse daran, dass sie sagen, das möchte man daheim aber auch noch hinhängen und das vielleicht dann auch kaufen. Ja. Oder sie zumindest einmal mitnehmen, dass sie es daheim probieren können. Wie wirkt das Bild daheim, ohne dass sie es gleich kaufen? Ich will ja nicht jemand ein Bild verkaufen, um des Verkaufens willen, um des Geldes willen, sondern da geht es um die innere Energie. Das ist für mich der Motor meiner Malerei, meiner künstlerischen Tätigkeit.
Das soll ja faktisch auch eine Bereicherung für den anderen sein, wenn er ein Bild von dir hat und es betrachtet und sich damit beschäftigt.
Ja, sicher. Da gehe ich vorbei da beim Strom im Sommer und da sitzt wer und der sagt, du, ich muss mich bei dir bedanken. Sag ich, wieso musst du bei mir bedanken? Ja, weil wenn ich die Bilder anschaue, die ich von dir habe, dann geht es mir gleich besser. Denke ich mir, Alter, was ist denn das? Bin ich jetzt noch gerührt?
Ja.
Das ist ein Wahnsinn. Ja.
Also es hat was bewirkt. Das ist das Entscheidende.
Und das passiert aber öfters, dass mir wer anredet. Ja, seit 20 Jahren hängt bei mir im Wohnzimmer ein Bild und haben sie es nie weg da? Nein, das habe ich nie weg da. Das kommt immer, das hängt und ich liebe es. Mhm. Ja. Darum kommen von mir auch relativ wenig Bilder im Umlauf. Jetzt natürlich, in meinem Alter, da sterben ja viele Sammler und Leute, die Bilder gekauft haben früher. Und das kommt dann natürlich irgendwie auf den Markt, ins Storytelling, weil die Kinder wollen das nicht oder wollen nicht so viele Bilder oder andere eben. Und dann, aber sonst, dass wer ein Bild hergibt, das hat einer gemacht mit einem Bild, was ich von Werner Herzog, ein Herz aus Glas von dem Film inspiriert gewollt habe. Und dann sage ich, was, das haben sie ins Storytelling gegeben. Wieso geben sie das vielleicht jetzt her? Sagt er, nein. Aber ich wollte, dass Sie einmal im Dorotheum vertreten sind. Denke ich mir, puh, Wahnsinn, oder?
Ja.
So ein Fan, schön.
Ein verschlungener Hintergedanke.
Ja.
Ja. Da kommen wir übrigens gleich zu einem interessanten Aspekt deiner Arbeit. Du hast ja, wie gesagt, sehr lange dich beschäftigt mit Körpern und Gesichtern und deine Ausstellungen oder Werke haben ja Namen gehabt wie Karussell der Liebe. Und unter anderem auch verschlungene Beziehungen. Und es hatte dann bei dir vor einiger Zeit einen Art Bruch gegeben, einen großen Cut sozusagen in deiner Arbeit. Beschreib das bitte einmal, wie das war.
Ja, ich habe 1995 hab ich das erste Mal den Titel gefunden, verschlungene Beziehung.
Mhm.
Und habe dann angefangen, da ganze Serien zu malen. Und zwar, ich verstehe das unter verschlungene Beziehung, das fängt ja schon bei mir selber an, wenn man in den Spiegel reinschaue, dann habe ich ein Gegenüber und dann bin ich schon zwei sozusagen. Ja, ich bin in mir schon zwei. Und wenn ich dann eine Partnerin habe, die ist auch zwei, und miteinander hat man dann nur einmal das Vermischte, und so kann man sich das weiterdenken in die ganzen Beziehungen, die man im Leben eben aufbaut.
Das multipliziert sich.
Das multipliziert sich, und es gibt ja nichts Komplizierteres im Leben als wie Beziehungen, weil da dreht sich alles. Man hat keine, man will eine, hat man eine, hat man, und so weiter und so fort. Also das ganze Leben dreht sich eigentlich um Beziehungen, und von den Eltern her, die ganze Geschichte, von den Großeltern, die ganzen Ahnen, das spielt ja alles eine Rolle. Und wenn man sich das so vorstellt, dann ist das ein ziemliches verwirrtes Knäuel, was man da im Leben immer wieder zu lösen hat. Ja. Und deswegen verschlungene Beziehungen, weil ja das genau das trifft, eben den Menschen. Als Hauptpunkt meiner Arbeit, ich habe ja meine Diplomarbeit 76 auch gemacht mit dem Thema Der Mensch, und da habe ich Hinterglasbilder hingebracht in die Hochschule damals, und das ist mir einfach geblieben. Der Mensch ist für mich einfach der Mittelpunkt. Und letztes Jahr habe ich eine große Präsentation gehabt im Museum Angerlehner, wo ich in der Sammlung bin schon seit 14 Jahre oder was, aber es war aber nicht so einfach, dass ich dort dann sein Ja-Wort einmal,
ja,
und habe aber dann schon ein Jahr dahin gemalt, auch große Arbeiten. Dann irgendwann habe ich mir gedacht, so, ich tue jetzt so, wie wenn ich eh schon eine Zusage habe, und mal einfach so drauf los. Und diese Bilder im Museum, das war natürlich für mich das Highlight in meinem Werdegang, ja, weil die Bilder haben so viel Raum. So unglaublich viel Platz, und wie man sagt, die Bilder atmen da drinnen. Ja, das ist einfach ein volles Geschenk gewesen. Und wie die Bilder dann im Oktober zurückgekommen sind ins Atelier, dann wollte ich so weiter tun wie bisher, und dann merke ich, so wie ich hinfahre auf die Leinwand, dass da einfach überhaupt nichts da ist. Das geht einfach so nicht mehr. Ja. Und da haben wir gedacht, okay, da muss ich jetzt einmal einfach Geduld haben und abwarten, ob überhaupt der Impuls kommt, ob das nur notwendig ist, dass ich jemals wieder ein Bild male. Und ich habe das mit voller inneren Gelassenheit habe ich das akzeptiert. So, das war für mich ganz ein wichtiger Ding, weil ohne diesen Impuls kann ich ja eh nicht malen. Das wäre ja sozusagen tote Hose oder ohne Inhalt, oder da kommt keine Seele die braucht die eigene Energie. Ja. Auf jeden Fall habe ich jetzt dann mal eine Ruhe gegeben, und das hat ein Dreivierteljahr hat das gedauert. Dann im Juli hat es angefangen, dass ich auf einmal so im Vorbeigehen, wie ich es zuerst geschildert habe, so, ich habe wenig Zeit, aber ich mache ein paar Linien, und dann habe ich mir gedacht, wie ich dann gegangen bin, das Eis, das ist jetzt gebrochen. Mhm. Jetzt spüre ich, da tut sich jetzt wieder was auf, und da hat sich dann ein intensives Projekt entwickelt, das heißt die Kehrseite. Und deswegen Kehrseite, weil ich das auf ein offenes Jutegewebe mache, mit einer riesigen Bahn am Boden, auf einer Folie, bemale dann da Wochen oder länger, je nachdem halt da dieses Riesenfleck da. Und da rennt ja mehr.
Wie groß muss man sich das vorstellen?
Bitte?
Wie groß muss man sich das vorstellen?
Na, das sind also ungefähr so an 3,20 Meter breit und 6 Meter lang,
wow,
in etwa. Mhm. Was halt Platz hat da im Atelier bei mir in dem Raum.
Ja.
Und da fange ich dann mit Acrylform an, und da rennt halt 95% oder mehr durch die 2 mm Löcher auf dem Boden. Und wenn das dann soweit fertig ist, ich denke mir dann schon natürlich, wie ich setze die Form, was für Form verwende ich und wie viel Farbe verwende ich und wie viel Weiß tue ich da dazu, also wie viel Masse kommt dann letzten Endes da unten zusammen. Das überlege ich mir natürlich, aber da spielt schon auf Zufall natürlich eine große Rolle, oder dass ich da drüber gehe und das quetsche, das spielt sicher auch irgendwie eine Rolle. Und das Ganze lasse ich dann trocknen ein paar Tage, und dann wird das Ganze umgedreht. Das ist dann die Kehrseite dieser Sache. Und da entscheide ich mich für bestimmte Formate oder so und schneide es dann ohne Rücksicht auf was da oben ist auseinander. Und die spanne ich mir dann auf Keilrahmen auf. Und auf die Seite tue ich dann meine Bilder weiterentwickeln. Ja. Und da entstehen super schöne Strukturen und interessante Oberflächen und so.
Und das sind ja faktisch dann beidseitig ermöglicht, die Bilder, nicht? Man kann sie ja von beiden Seiten sehen.
Ja, auf der Rückseite vom Keilrahmen sieht man das, was ich gemalt habe.
Ja.
Und auf der anderen Seite ist das, was daraus entstanden ist, sozusagen. Und da male ich dann natürlich dann noch weiter. Ich muss erst einmal ein Bild aus dem Ganzen entwickeln, ja.
Mhm.
Und da wird dann in Ölfarb, tue ich dann da weiter.
Also faktisch, das ist eine Mischtechnik aus Acryl und Öl.
Ja, genau. Mhm. Das habe ich aber bei der herkömmlichen Leinwand auch. Acryluntermalung, das ist meistens so eine abstrakte Geschichte, aus die habe ich dann die Figuren drübergelegt oder aus dem entwickelt und so weiter. Ja.
Aber das ist faktisch jetzt ausschließlich abstrakt, deine Kunst, deine Malerei.
Ja, jetzt, Entschuldigung. Das war eine spannende Sache in diesem Dreivierteljahr, dass ich im Kopf endlich sozusagen das freigibt, dass ich keine Figuren mehr machen kann. Dass ich das akzeptiere. Dass ich nicht ständig irgendwie beim menschlichen Antlitz sozusagen hänge, sondern dass ich das akzeptiere, dass ich abstrakt bleibe oder wie auch immer. Ich habe ja nicht gewusst, wo die Reise hingeht, aber ich arbeite jetzt abstrakt quasi. Mehr oder weniger, es sind ja Landschaften, man kann sich da viel drunter vorstellen. Aber es sind keine offensichtlichen Gesichter oder Figuren drauf, auf keinen Fall. Ne?
Also das ist eine Art neuer Freiheit, kann man sagen. Du fühlst dich da völlig, kann man das als Art fast Wiedergeburt sehen oder als neue Geburt?
Ja, also nach dem Dreivierteljahr Kämpfen, diese innere Kämpfe, die ich da ausgefochten habe, bin ich jetzt in meiner Freiheit, genau.
Und das wird interessant, ist ja auch deine Idee, dass du sagst, faktisch, es kommt aus dem Bauch, aus dem Gefühl heraus, sprich im übertragenen Sinn, es kommt zuerst das Handeln und dann das Denken.
Ja, ja. Ich sitze dann oft stundenlang vor der Arbeit, die da entstanden ist, und bin mir nicht sicher, erstens einmal, was das ist, oder ich muss mich selber da jetzt einmal das anschauen und verstehen. Und oft auch mit zwingen, dass ich es, wenn ich es nicht verstehe, dass ich es einfach wegstelle und nicht glaube, ich muss aus dem jetzt irgendwas nur machen, sondern ich muss diese Spontanität auch zulassen können, indem ich es nicht zerstöre, weil ich glaube, ich muss da jetzt weitermalen, weil das habe ich natürlich oft gemacht, dass ich sage, der Hintergrund, der rote, da muss ich jetzt ein Blau draus machen und so weiter, solche Sachen. Und es war immer nachher schlechter.
Mhm.
Und das habe ich mir aber angewohnt. Ich bin jetzt kein Malermeister, sondern ein Meistermaler. Und das ist ein wesentlicher Unterschied. Ich kann es zulassen, mit wenig zu tun, etwas Gutes zu haben.
Also faktisch, das ist ein guter Begriff, dass man sagt, man wird vom Malermeister zum Meistermaler. Also du siehst dich faktisch jetzt in einer gewissen Vollendung deiner Qualität auch und deiner Kunst in der Veränderung.
Ja, sicher. Aber ich weiß schon länger, dass ich ein Meistermaler bin. Das ist jetzt nicht das jetzt, sondern das habe ich schon, also vor 10 Jahren habe ich das auch schon mal erkannt, weil ich eben gelernt habe, meine eigene Energie zuzulassen, die ich nicht verstehe im Kopf. Ja, und das Wesentliche, es geht ja um dieses Bauch, um diese Bauchenergie. Aber wenn der Kopf sagt, na, das gibt's nicht, dass der Bild in einer halben Stunde malst und das soll jetzt fertig sein. Das geht einfach nicht. Aber das stimmt ja eh nicht, weil die Vorarbeit, die ist ja oft das lange Sitzen zum Beispiel, was anschauen, ohne etwas zu tun. Ja, und dann hinzugehen und etwas zu machen. Das ist ja, gehört ja alles dazu. Und ich vielleicht denke ja schon, irgendwie arbeite ich 14 Tage schon unbewusst an irgendwas, brüte es aus und dann lege ich halt das Ei und das schlüpft dann. Ja. So kann man das. Aber das ist ja wirklich das, um das geht's, dass man das versteht, dass der Kopf immer sagt, haha, und das stimmt aber oft überhaupt nicht, ja. Das ist ja, und das muss man lernen, und das meine ich eben mit Meisterschaft. Das muss man, man muss sich selber so weit erkennen und akzeptieren und im Griff haben, dass man manches unterlässt.
Das heißt faktisch, du lernst nie aus. Also das ist ein ständiger Prozess des Lernens und des Entstehens und der Neuentwerfung seiner selbst.
Naja, das hält mich fit. Das hält mich fit im Kopf und im Herzen. Ja.
Ja. Und hast du das Gefühl, dass diese abstrakte Malerei jetzt eine Phase ist und dass du dann wieder mal zurückkehrst, unter Anführungszeichen, zu den Wurzeln des Figurativen? Oder glaubst du, dass das jetzt praktisch deine weitere Arbeit bleiben wird, sozusagen?
Ja, da muss ich richtig schmunzeln bei der Frage, weil natürlich schiele ich mit einem Auge immer wieder auf meine anderen Bilder, die alten Bilder, sage ich jetzt unter Anführungszeichen. Ja. Ich liebe ja diese Bilder, das ist jetzt nicht, na, das ist jetzt nichts mehr, ich schätze diese Arbeit, aber das war eben diese Zeit, jetzt ist eine andere Zeit. Und wie es weitergeht, das weiß ich nicht. Das ist mir aber auch wurscht, weil ich muss mir das nicht überlegen, weil das sowieso passiert. Ich kann ja da nicht aus, weil wenn ich jetzt bewusst mich entscheide für wie und was, dann kann ich eh aufhören zu malen, weil dann bin ich ja im Kopf und nicht im Bauch.
Es ist schon klar, also praktisch, das ist alles ist möglich in der Zukunft.
Alles ist möglich, ja.
Also es kann sein, dass es wieder in, keine Ahnung, einem Tag oder in einem Monat, einem Jahr einen neuen Henk Stolk gibt wieder.
Ja, mein Leben lang habe ich, also wenn man das jetzt aneinanderreiht, wie ich mich entwickelt habe, von einer holländischen traditionellen Malerei, die ich ja auch sehr liebe, weil ich habe jetzt zum Beispiel in der Corona-Zeit auch wieder mit Eitempera und Öl und aus einer Zeichnung heraus Bilder entwickelt. Da nehme ich Holzkohle, nehme Holzplatten, da mache ich einen harten Untergrund, da mache ich eine Zeichnung. Und schau, dass die Zeichnung schon ziemlich realistisch ist, mit Schatten auch und so weiter. Das wird dann fixiert und mit einer Imprimatur, also mit einer Farbe, wird das dann eingefärbt. Und dann kommt die Eitempera, das ist wie eine Mayonnaise, nicht? Öl und Ei, ein ganzes Ei dazu. Und dann wird die Weißhöhung modelliert. Und das ist eine wunderbare Technik. Da sitze ich an der Staffelei und das ist ein meditatives Malen. Ja? Und ich liebe das. Aber das war halt so eine Phase, und dann gehe ich wieder zurück zum Boden sozusagen, in diese spontane Malerei, die ich ja auch sehr liebe. Und es ist für mich kein Widerspruch, weil beides in mir ja lebendig, es ist lebendig, sagen wir so. Es lebt in mir, ja. Es schlummert in mir, das eine wie das andere. Und das gehört zusammen, weil das bin einfach ich.
Mhm. Also das ist faktisch das Komplexe deiner Persönlichkeit.
Ja, genau. Und da kommt schon der Holländer oder der Niederländer ins Spiel, weil wir haben ja eine große künstlerische Tradition und das ich spüre, dass das in mir so sehr lebendig weiterlebt. Ich habe zum Beispiel die Segeln lernen müssen, weil das ist einfach, das hat mir ins Boot gesessen und habe gewusst, das und das macht man. Und das war ja bei der Malerei im Wesentlichen ja auch so.
Ja. Also das liegt dir im Blut praktisch als Holländer, die Seefahrerei und die Malerei.
Ja, und auch die traditionelle Malerei. Ja. Das war immer sehr meins. Ich habe Kopien gemacht und so, weil es mich einfach interessiert hat. Ne? Wie haben die Meister solche Bilder entwickelt und so weiter.
Mhm. Ja, der Holländer in dir. Lieber Henk, ich habe da zum Abschluss unseres Gesprächs hätte ich noch zwei kleine Fragen an dich persönlicher Natur. Und zwar die erste Frage wäre, sehr allgemein gespannt, aber was ist der Sinn des Lebens für dich?
Der Sinn des Lebens? Ja, das kann ich spontan beantworten, weil der Sinn des Lebens ist, dass man das lebt, wozu man auf die Welt gekommen ist. Mhm. Ja? Dass man seins lebt. Und das bin ich wieder beim Bauch, weil da ist das zweite Hirn sozusagen. Und da liegt auch der Schlüssel von, dass man, jeder muss seinen eigenen Weg suchen, was ihm entspricht. Und seins Leben. Das ist, finde ich, der Sinn des Lebens.
Mhm. Und was würdest du bezeichnen zugleich als deine größte Stärke und deine größte Schwäche?
Tja, das ist jetzt eine schwierige Frage. Die größte Schwäche. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht, dass ich so ein Suchttyp bin. Ich kann mich so richtig in was einsüchteln. Ja.
Mhm.
Und das ist halt eine schwierige Geschichte. Ja, die Gifte, die es auf der Welt so gibt und so weiter, dass man sich da irgendwie nicht verliert da in diesen Welten.
Und die Stärke?
Ja, die Stärke. Ich glaube, dass ich schon in der Lage bin, dass ich gewisse Botschaft, eine gewisse Energie verbreiten kann in mein Umfeld. Also jetzt künstlerisch besonders. Ja. Das würde ich sagen, das ist mir gelungen. Aber das ist mir schon gelungen, wie ich angefangen habe zu studieren. Weil ich habe irgendwie immer, die Bilder sind auch gekauft worden. Ja.
Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, danke für das Gespräch, lieber Henk. Und wir sehen uns sicher in Bälde wieder in deinem wunderbaren Atelier auf ein nächstes Gespräch. Danke dir noch einmal.
Ja, und ich bedanke mich für die Plattform, dass auf diese Art und Weise meine Stimme gehört wird und mein Fühlen und Denken irgendwie vermittelt wird. Und ich hoffe, dass das auch irgendwie sich wieder findet, dass Leute Interesse an meinen neuen Arbeiten, ja, die ich jetzt gerade produziere und mit einem Malerisch neu erfunden habe irgendwie. Das wünsche ich mir schon sehr.
Sehr gut.
Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.